Zukunft verstehen. Wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: künstliche Intelligenz.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Dem Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo, und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall auch mal Danke sagen an diejenigen, die diese wunderbare Musik für den Podcast gemacht haben, nämlich Con Faber. Danke, Con Faber. Und gleichzeitig gibt es ein weiteres Danke, nämlich an das Publikum. Denn es gibt diesen Podcast jetzt genau 2 Jahre. Das ist sozusagen die Jubiläumsfolge. Und weil er auf so großes Interesse stößt, haben wir uns gedacht, wir nehmen das heißeste Thema der Digitalisierung aktuell. Und das ist natürlich KI, künstliche Intelligenz. Und da wiederum gibt es praktisch niemanden auf der Welt, zumindest nicht im deutschen Sprachraum, der besser dafür steht, als dass die Zeit hat ihn Wunderkind der künstlichen Intelligenz genannt, nämlich Richard Socher.
Richard, du hast schon sehr, sehr früh angefangen, dich um künstliche Intelligenz zu kümmern. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen.
Ja, gerne und hallo zusammen. Ja, ich bin Richard, ich komme aus Dresden, Dresden geboren, ein paar Jahre in Äthiopien gelebt, mein Abi am Gymnasium Dresden-Plauen gemacht, 2 Jahre in Leipzig linguistische Informatik studiert, Sprachverarbeitung mit sehr, sehr viel Linguistik. Und dann habe ich mein Erasmus-Jahr gemacht in Montpellier in Frankreich, einen Master in Saarbrücken angefangen, bei Siemens Corporate Research in Princeton, New Jersey, ein Praktikum gemacht und dann mein PhD in Stanford. In dem PhD habe ich die neuronalen Netze in die Sprachverarbeitung gebracht, aus vielerlei Gründen, die wir gerne vertiefen können. Habe danach, da leider niemand das gelehrt hat, an irgendeiner Uni weltweit, die ersten Vorlesungen gehalten über neuronale Netze in Sprachverarbeitung in Stanford. Aber mein Hauptberuf war, eine Firma zu gründen namens MetaMind, eine KI-Firma für andere Firmen, um ganz leicht neuronale Netze zu trainieren für Sprache und für Bilder. Wir wurden gekauft von Salesforce, dann wurde ich dort Chief Scientist, sogenannter Chefwissenschaftler, habe ein Forschungsteam aufgebaut und viele Produkte, viele KI in die Produkte mitgebracht und teilweise ganz neue KI-Produkte entwickelt für Salesforce. Und dann vor 2 Jahren habe ich U.com gegründet in 2020, und eine neue Suchmaschine und auch einen Fonds, einen Venture Capital Fonds, um in andere KI-Firmen zu investieren.
Ja, das ist jetzt total zusammengestaucht, was vorsichtig gesagt eigentlich eine lange und super intensive Reise ist, denn es gibt eigentlich in den letzten 3, 4, 5 Jahren nirgendwo größere Fortschritte, kann man so sagen, als in der KI und da speziell auch in der sprachbasierten KI. Im Moment reden ja alle von GPT-3. Kannst du mal kurz erläutern aus deiner fachlichen Sicht, was das genau ist für diejenigen, die zwar im Tech-Bereich unterwegs sind, aber vielleicht jetzt nicht in jedem Detail drinstecken?
Ja, also GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Was bedeutet das? Das ist ein generativer Algorithmus, der also bestimmte Sequenzen vorhersagen kann und generieren kann. Sogenanntes generatives Lernen oder Generative AI ist momentan an vielen Stellen, hat es sehr, sehr viele Fortschritte gemacht in den letzten paar Jahren im Bereich der Bilder. Man kann jetzt schon sagen, ich will ein Bild von einer Katze im Weltall mit der Sonne im Hintergrund, aber auch einem Schiff. Dann kommt es auf einmal, ist eine Katze mit einem Schiff im Weltall und man hat das Bild. Das ist also generative KI. Das machen. Mein Team hat in den letzten paar Jahren bei Salesforce die größten generativen KI-Modelle generiert implementiert für Proteine auch. Also man kann auch Proteine generieren mit diesen Modellen oder für Programmiercode und auch für natürliche Sprache. Und ChatGPT und GPT-3 sind auf Sprache trainiert und auch auf Code, beides zusammen, was man im Internet sehr, sehr viel findet. Und das Pre-Training, das P, von dem GPT steht für Pre-Training und das bedeutet, man nutzt das gesamte Internet als einen Trainingsdatensatz und versucht, basierend auf jedem Satz das nächste Wort vorherzusagen und innerhalb von dem Satz auch das nächste Wort vorherzusagen. Und das klingt wie eine super simple Idee, aber ist unglaublich hilfreich, weil es den Modellen erlaubt, Weltwissen in sich zu verarbeiten. Um das nächste Wort vorherzusagen, müsste man zum Beispiel die Geografie kennen. Denn wenn ich sage, oh, ich bin in Leipzig und ich fahre weiter in den Osten nach, um dann vorherzusagen, was das nächste Wort ist, muss man ein bisschen Geografiekenntnisse haben und wissen, dass Dresden östlich von Leipzig ist. Und das sind also dieses Pre-Training, ist super spannend und das lässt sich sehr, sehr gut für die Sprachverarbeitung anwenden. Und Transformers, der letzte Buchstabe, ist ein bestimmtes neuronales Netzmodell, was insbesondere sehr effizient sich trainieren lässt auf Grafikkarten von NVIDIA. Und weil es sich so optimal trainieren lässt, ist es momentan das beliebteste neuronale Netzmodell, was man auf fast allen Modalitäten, also Sprache, Programmierung, Bilder und so weiter, sehr, sehr gut anwenden kann und dann sehr effizient auf Grafikkarten trainieren kann. Und zusammen, wenn man das alles zusammenpackt und dann sehr, sehr große Modelle trainiert mit Milliarden von Parametern, passieren sehr interessante neue Dinge. Zum Beispiel, man kann dann auf einmal sich mit so einem Modell fast unterhalten und teilweise wüsste man gar nicht mehr, ob da wirklich jetzt ein Mensch dahinter steckt oder ein KI-Modell.
Es gibt ja diesen bekannten Turing-Test, der über Jahrzehnte benutzt wurde, eher so als Konzept, als Idee. Mehr oder weniger kann man den zusammenfassen, diesen Turing-Test, als merkt eine normale Person, dass sie mit einem Computer spricht oder nicht. Ja, es ist so ein bisschen sehr basic zusammengestaucht. Eigentlich ist er jetzt mit GPT-3 oder GPT-3.5, manche sagen, das ist ja so eine Zwischenstufe, die wir gerade im Netz sehen. Eigentlich ist da doch der Turing-Test jetzt durch, oder?
Der war, um ehrlich zu sein, schon seit langem durch. Es gibt fast jedes Jahr, gab es für viele Jahre einen Wettbewerb. Und das Problem ist, dass man kann relativ leicht so tun, als wäre man ein Mensch. Und dementsprechend viele Nutzer verwirren. Zum Beispiel in verschiedenen Varianten von dem Wettbewerb, von den Turing-Wettbewerben in den letzten paar Jahrzehnten, hat einmal ein Algorithmus gewonnen, der hat so getan, als sei es ein kleiner Junge, der ist nur 8 Jahre alt, kommt aus Osteuropa, kann nicht so richtig gut Englisch sprechen und macht ein paar nervöse Witze, ja. Wenn er die Antwort nicht weiß. Und da dachten viele Benutzer, ich glaube 3 von 5 oder so, ja, das ist auf jeden Fall ein Mensch. Ja. Im Gegenzug, einmal war ein Mensch dahinter, es war ein Professor für englische Literatur und der wurde von den meisten Menschen so definiert, dass er ein Computer sei, denn kein Mensch würde so viel wissen können über Shakespeare und die ganzen Details wie dieser Professor. Und dementsprechend dachten die Leute, das war gar kein Mensch, sondern eine KI. Ja. Also der Turing-Test ging also in beide Richtungen seit längerem schief. Aber man kann schon sagen, also diese großen neuronalen Netze und Sprachverarbeitungsmodelle, Large Language Models, auch häufig genannt LLMs, die haben schon noch eine höhere Stufe und können in der Tat sehr, sehr viel gut zusammenfassen, übersetzen, Fragen beantworten, basierend auf einen Paragraphen. Und sehr, sehr viele Arbeitsprozesse, die man so macht, simple E-Mails schreiben, einen kleinen Blogpost machen und so einen Blogpost bekommen, den man dann ein bisschen verfeinert danach noch. Das können sie jetzt mittlerweile schon und werden auch sehr, sehr viele Jobs verändern, in denen man schreibt.
Wir kommen auf jeden Fall noch zu den Jobs und wie sie deiner Ansicht nach durch AI verändert werden. Aber ich würde gerne einsteigen mit dem Unternehmen, was du gegründet hast, nämlich you.com. Mhm. Das ist aus meiner Sicht etwas, was man am Anfang gar nicht richtig verstanden hat. Und als ich dann begriffen habe, was das genau ist, habe ich gemerkt, oh wow, da ist eine Macht dahinter, die sehr viel mehr verändern kann, als glaube ich nur so ein paar Leute, die mit ChatGPT jetzt Instagram-Anzeigen schreiben. Magst du mal erklären, was you.com macht und warum das so eine große Macht entfalten kann?
Gerne, ja. U.com ist eine neue Suchmaschine, die viel, viel hilfreicher sein will als alte Suchmaschinen. In alten Suchmaschinen ging man davon aus, ich mache eine Suchanfrage und kriege dann eine Liste von 10 Links und später immer mehr Werbung und dann ab und zu auch so kleine Mini-Programme oder Mini-Widgets, zum Beispiel, dass man das Wetter, die Wettervorhersage direkt sieht und so weiter. Aber eine alte Suchmaschine hätte man nicht gefragt, kannst du mir eine komplette HTML und CSS und JavaScript Seite programmieren, damit ich eine Kommentarfunktion auf meiner Webseite habe? Und dann zack, schreibt der einfach den gesamten Code für dich. Ja. Oder
und das kann U.com.
Das kann U.com, das kann U.chat. Man kann sagen, oh, schreib mir einen Liebesbrief, als wäre ich Goethe oder wer auch immer. Und der Liebesbrief soll an die und die gehen. Und das sind so die Gründe, warum ich sie so sehr mag. Und dann zack, schreibt er dir einfach einen längeren Liebesbrief. Oder also es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die auf einmal so eine neue KI-basierte Suchmaschine wirklich kann, besonders wenn sie halt basierend auf Chat ist, wie U-Chat wir das auch machen. Dazu kommt noch, dass wir das alles offener gestalten wollen. Wir haben sogenannte Mini-Apps innerhalb der Suchmaschine, dass also jeder Programmierer selber auch sagen kann, oh, ich könnte da was hinzufügen und dann Chat-Funktion und die Suchmaschine insgesamt verbessern. Dazu haben wir bessere Privatsphäre auch. Also wir haben so einen privaten Modus, wo wirklich gar nichts gespeichert wird. Das finden wir wichtig. Also man weiß ja häufig, der Inkognito-Modus zum Beispiel im Google Chrome Browser ist eigentlich nicht Inkognito. Aber wenn man bei U.com in den Privatmodus geht, ist der wirklich extrem privat, fast paranoid. Ja. Dazu kommt noch, dass wir den Nutzern auch die Kontrolle geben über die Seiten, die man zurückbekommt. Also diese Mini-Apps zum Beispiel, kann man sagen, ja, eine App ist Reddit oder Twitter. Und wenn mich die nicht mag, dann kann ich die blockieren. Und wenn ich sie sehr mag, kann ich sagen, ja, die will ich häufiger sehen in meinen Suchergebnissen. Und das sind so viele verschiedene Gründe, warum wir jetzt mittlerweile schon 1 Million Nutzer haben weltweit.
Was mich besonders fasziniert hat an U.com ist das hast du eben schon gesagt, ist die Möglichkeit, Apps zu bauen. Das ist etwas, wo so andere Anbieter wie jetzt so ChatGPT, also OpenAI, aber auch das, was man von Google schon am Anfang jetzt gesehen hat, die ja demnächst auch mit einer ähnlichen Geschichte kommen, das ist das, was die noch nicht in vollem Umfang anbieten. Das heißt, eigentlich ist das Geheimnis von sehr vielen, sehr großen Plattformen, die wir heute im Netz kennen, immer die Entstehung eines Ökosystems gewesen. Und wenn das Ökosystem, quasi viele Menschen arbeiten mit daran, das zentrale Angebot zu verbessern, zu verfeinern, zu ergänzen, zu entwickeln, wenn das Ökosystem gut funktioniert hat, dann sind es große Konzerne geworden. Das galt für Google, das galt für Facebook, für iOS galt das natürlich genauso und für ganz viele andere. Ja. Und man konnte an Twitter zum Beispiel sehen, wie grandios man es auch verbocken kann, wenn man das Ökosystem nicht richtig pflegt. Ja, und jetzt seid ihr bisher, soweit ich das überblicken kann, die einzigen mit U.com, die ganz klar auf Ökosystem setzen, jedenfalls in einer offenen Weise.
Das ist richtig, ja. Ich vergleiche das auch ab und zu in meinen Gesprächen mit dem iPhone. Stell dir vor, das iPhone wäre rausgekommen und hätte nur Apps von Apple drauf gehabt. Es wäre wahrscheinlich trotzdem noch besser gewesen als so ein altes Flipphone oder Nokia Communicator oder so, aber es wäre halt nie das Phänomen geworden, was es jetzt ist. Und das macht letztendlich Google mit der Suche und andere große Suchmaschinen auch. Die wollen den gesamten Inhalt für sich haben. Man weiß auch, dass die sogenannten Zero-Clicks suchen, also wo der Nutzer gar nicht mehr außerhalb von Google geht in den Rest des Internets, die sind mittlerweile bis zu 60% aller Suchen. Das sind also sogenannte Zero-Clicks. Und das ist natürlich bequem, convenient für die Nutzer, dass sie einfach alles auf der ersten Seite sehen. Und man will natürlich nicht als Consumer-Startup gegen sowas kämpfen, aber um das so zu gestalten, dass es letztendlich fair ist für den Rest der Gesellschaft und den Rest der ganzen Wirtschaft, da muss man das eigentlich öffnen. Und ja. Unsere Hoffnung ist, dass wir zum Beispiel auch mehr deutsche Entwickler haben, die dann bestimmte deutsche Apps auch mit implementieren, dass zum Beispiel auch Nachrichten, die sagen, wie zum Beispiel Spiegel.de, die sagen, hey, wir wollen auch auf der ersten Seite stehen. Und da könnte man in der alten Welt ganz viel SEO machen oder man implementiert einen Spiegel.de-App und da kann sich der Nutzer dann auch einloggen mit seinem Spiegel.de-Account und seiner Subscription. Und dann, wenn immer was Relevantes dabei ist, sieht er dann oder sie die Resultate auch von den Quellen, die sich die Nutzerinnen eingeloggt haben. So, das ist so ein Ziel von uns, dass wir wirklich halt verschiedene Ökosysteme, wie du jetzt gesagt hast, fördern und wir zusammen ein besseres Internetportal gestalten, basierend halt auch jetzt immer mehr auf KI, die dann diese Informationen zusammenbringen kann, auch zusammenfassen kann, basierend auf den Apps, die man selber macht.
Was ich bei dir bei you.com relativ früh gesehen habe und was jetzt so mit ChatGPT und ein paar anderen, den bildgenerativen Anwendungen zum Beispiel, relativ deutlich geworden ist, dass wir eigentlich eine neue Sphäre betreten. Wir sind jetzt gerade dabei, also spätestens seit 2020 haben Fachleute das schon gesehen, dass GPT irgendwie eine ganz andere Liga ergeben kann, dass das ein Instrument ist, ein Instrumentarium, was wirklich eine neue Tür aufmacht. Und jetzt ist es aber in der Breite angekommen. Jetzt ist klar, wow, wir haben hier eigentlich die neue Stufe der Digitalisierung erreicht. Das sagen ganz viele Leute schon lange, dass das KI die neue Stufe der Digitalisierung ist. Aber jetzt ist sie richtig spürbar. Und da würde ich dich gerne fragen, es ist ja einfach, das muss man so drastisch sagen, gerade noch der Anfang. Ja? Wir sind jetzt bei GPT-3. Im Frühjahr soll angeblich GPT-4 kommen. Das wurde ein paar Mal schon verschoben. Aber was können wir denn deiner Ansicht nach oder vielleicht sogar deiner Kenntnis nach davon erwarten, dass sich das jetzt verbessert, dass wir auf die nächste Ebene GPT-4 kommen oder vielleicht sogar irgendwann 5, 6, 7, 8, 9, 10?
Ja, und dann vielleicht auch bessere Namen dann bekommen, GPT. Ich glaube, du hast das schon recht. Wir sind momentan an dem Anfang von einer exponentiellen Funktion. In dem Sinne, dass sich exponentiell sehr, sehr viele Sachen verbessern, die Modelle größer werden, die Fähigkeiten sich unglaublich stark verbessern und weiter. Und wenn man so historisch an dem Anfang von so einer exponentiellen Funktion ist, ist es sehr leicht, in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen das zu extrapolieren und zu schauen, ja, oh, das wird so schnell alles so stark verbessern, da gibt's am Ende gar keine Jobs mehr, die KI ist komplett selbstständig, die macht, was sie will, die bringt uns alle um oder die gibt uns komplettes KI-Kommunismus, Perfektion, alles wird für uns automatisiert. Eigentlich sind alle, könnten alle super glücklich sein oder es wird alles zerstören. Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt am Anfang von so einer exponentiellen Funktion. Und da hilft es häufig zu schauen in die Vergangenheit und in die Geschichte. Zum Beispiel gab es Professoren, die 1903 noch gesagt haben, Mensch wird nie richtig fliegen können. In einem motorisierten Flugzeug ist eigentlich unmöglich, geht gar nicht physikalisch, Gesetzen der Physik und so weiter. Gab es viele berühmte Menschen, die sagen haben, menschlicher Flug ging gar nicht. Und ein paar Jahrzehnte, nachdem die Wright Brothers das erste motorisierte Flugzeug hatten, fliegen die Leute mit Loopings und Maschinengewehren und Riesenbomben und tonnenschweren Flugzeugen durch die Kante. Und wenn man das so extrapoliert hat, von dem ersten motorisierten Flug bis hin zu Überschallgeschwindigkeit und so weiter, wenn man das hätte in der Geschwindigkeit weiter optimiert, die Menschheit, dann würden wir in der Tat jetzt am Wochenende manchmal auf den Mond anschauen und ein bisschen die Aussicht genießen. Aber dann hat sich am Ende alles doch ein bisschen wieder abgeflacht in den 50er Jahren und jetzt fliegen wir in den letzten 10 Jahren langsamer als vor 10 Jahren noch. Und so könnte das mit der KI auch sein. Also es kann schon sein, dass hier momentan alles unglaublich sich verbessert, aber dann fehlen momentan noch neuere, größere Ideen, um es noch weiter zu verbessern. Und ich habe einige sogenannte Roadblocks, an denen wenig Leute oder gar keine Leute arbeiten, die man wahrscheinlich braucht, um so eine allgemeine Superintelligenz irgendwann zu bekommen. Aber eine Sache ist klar, die KI, auch wie sie momentan ist, mit großen neuronalen Netzen und vielen Daten, wird alle Jobs verändern, die skalierbar Daten sammeln können und repetitive Prozesse haben. Ja. Also Radiologie ist ein gutes Beispiel. Wenn man genug Daten hätte, könnte man immer mehr davon automatisieren. Im Internet natürlich Programmierung, hat man sehr viele Daten, wird man sehr, sehr viel mehr automatisieren können und schneller programmieren können, effizienter programmieren können. Aber Putzen zum Beispiel in einem Haus ist schwierig. Da sammelt gar keine Daten, hat man nicht millionenfach neue Daten. Dementsprechend wird das Putzen letztendlich immer schwieriger und möglicherweise sind in Anführungsstrichen einfachere Jobs, wo man mit den Händen was machen muss, in verschiedenen Gegenden ist, wo sich nicht so viel das millionenfach replizieren lässt, die Daten nicht sich sammeln lassen, die sind vielleicht am Ende sicherer als Jobs, wo man halt ständig digital Daten reinbekommt, nachdenken muss und dann was Neues produzieren
muss. Ich muss da allerdings anfügen, eine persönliche Erfahrung. Ich bin im Besitz von 2 Staubsaugerrobotern. Und ich hätte mir sehr gewünscht, von ein führender Anbieter, der auch behauptet, mit, ich weiß nicht, ob KI zu arbeiten, aber doch mit einer, sagen wir mal, Lernintelligenz, die dahinter sein soll. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Staubsaugerroboter nicht so elend bescheuert sind. Weil ganz ehrlich, die haben gar nicht gelernt, die haben nichts gepeilt, die hatten eine gruselige Sensorik. Das war wirklich großer Anbieter. Mit der größte, glaube ich. Und die haben auch Daten gesammelt. Die waren dann auch irgendwie im Gespräch für Datensammlung. Kurzum, ich hätte mir gewünscht, dass da eine Prise künstliche Intelligenz mit dabei ist, weil der ist halt immer an exakt der gleichen Stelle die Treppe runtergefallen. Ja, also es ist wirklich so, das kann ja nicht wahr sein. Und ich meine, es ist jetzt nicht ein Riesentask zu erkennen, hier ist ein Abgrund, hätte ich jetzt gedacht. Da kann man sensorisch, glaube ich, irgendwie inzwischen einigermaßen Fortschritte hätte man machen können. Insofern, was das Putzen angeht, ist es eine Dimension. Eine andere Dimension ist, die würde ich gerne strukturiert besprechen. Wir haben hier im Podcast häufig so 3 Technologiekomplexe oder 3 Ideenkomplexe, die wir ein bisschen näher versuchen zu beleuchten. Manchmal bringen wir sie auch so eine Top-Reihenfolge. Das müssen wir diesmal, glaube ich, gar nicht machen. Aber du hast vorher schon davon gesprochen, Jobs werden wohl ersetzt werden, werden ergänzt werden, werden sich verschieben. Aber wir haben einen Punkt, den ich etwas ausformulieren möchte. Und zwar die Automatisierung mithilfe von KI. Es gibt sowas wie RPA und BPA, das nennt sich Robotic Process Automation und Business Process Automation. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass sehr viele Dinge, die wir heute noch von Hand machen müssen, im ganz normalen Berufsalltag, dass die plötzlich mithilfe von KI, so Geschäftsprozesse, automatisiert werden können.
KI-Automatisierung. Robotic Process Automation, kurz RPA, und Business Process Automation, kurz BPA, sind Schlagworte, bei denen alle möglichen Geschäftsprozesse von KI übernommen werden. Bisher von Menschen am Computer zu erledigende Arbeiten werden oft vollständig automatisiert werden können. Beispiel: durch automatisierte Tests die best funktionierende Instagram-Anzeige finden.
Was glaubst du denn, was da auf uns zukommt in nächster Zeit?
Es wird auf jeden Fall spannend. Wir sehen das auch in meinem Investitionsfonds. Es gibt immer mehr Firmen, die, es gibt so 2 Gruppen von Firmen. Zum einen gibt es diesen neuen Software 2.0-Step. Also wie man das Programmieren verändert sich, weil immer weniger programmiert man direkt das, was das Programm machen soll, sondern man programmiert darüber, dass man viele Daten sammelt von einem Prozess, die dann in eine KI eingibt und die KI dann diesen Prozess automatisiert. Und dieser Software 2.0-Stack, der also das Programmieren verändert, da gibt es einige große Firmen und dann sitzen auf diesem neuen Stack tausende neue Firmen, die sich verschiedene Gebiete anschauen. Und das ist wirklich alles von der Agrarwirtschaft, der Landwirtschaft, wo man statt mit einem Traktor das gesamte Feld zu bewässern, nur ganz spezifisch die Salatköpfe bewässert und dann ganz spezifisch statt das gesamte Feld mit Unkrautvernichtungsmitteln zu besprühen, nur ganz spezifisch auf das kleine Unkraut das sprüht und so weiter. Also da gibt es in der Landwirtschaft unglaublich viele, wir haben auch in eine Firma investiert, die nutzen KI, um die Ernährung von Kühen zu verbessern, sodass die Kühe weniger Methan bringen aus ihren verschiedenen Öffnungen.
Und das ist quasi Climate Tech.
Genau, ja, Climate Tech. Und das ist krass, aber Methan von den Kühen ist ein sehr großer Teil von Greenhouse Gases und so. Und ist auch 80 Mal oder mehr, 80-fach stärker als Carbon. Jedenfalls das, aber dann in Business-Prozessen auch, also dass man E-Mails schreibt, wenn man zum Beispiel Verkaufs-E-Mails schreiben muss oder Marketing, Blogposts und so weiter. Das wird alles sich unglaublich verändern. Meine Frau hat auch eine KI-Firma gestartet im Recruiting-Bereich, weil im Recruiting-Bereich will man auch häufig die richtigen Kandidaten finden. Das ist auch ein KI-Problem. Wer sind gute Leute, die vielleicht nicht genau so ihren Lebenslauf richtig beschreiben, wie man ihn suchen will, aber eigentlich doch sagen, dass sie Ahnung haben und eigentlich die Skills haben, die diese Firma braucht. Und dann kann man auch natürlich denen eine E-Mail schreiben, sagen, hey, dein Lebenslauf passt perfekt für diesen Job, willst du dich mit uns unterhalten? Also so Recruiting Automation ist ein Teil. Und also ich könnte jede Industrie, die du dir vorstellen kannst, sobald man da digital Daten sammeln kann und es irgendwelche repetitiven Prozesse gibt, die sich ständig wiederholen, dann wird die KI diese Industrie sehr, sehr stark verändern in den nächsten paar Jahren.
Und das ist schon quasi die Haus- und Hof-KI, die wir jetzt schon im Netz sehen, würde da reichen.
Genau.
Die Frage, die sich mir stellt, lass uns mal ruhig dieses Beispiel nehmen mit Instagram-Anzeigen. Ja, weil das ist so greifbar. Die meisten Leute kennen Instagram, wissen, was das ist. Und die wissen auch, Instagram-Werbung funktioniert auf eine Art. Ne? Also der Facebook ist hauptsächlich über die ziemlich gut funktionierende Instagram-Werbung immer noch so groß, wie es eben groß ist. Und jetzt ist es schon seit sehr langer Zeit wahnsinnig schwierig, die richtigen Anzeigen zu finden. Ja, das müssen sehr viele Menschen machen, Marketing, ob das jetzt auf Google ist oder Facebook, auf Instagram. Und man ist seit einigen Jahren dazu übergegangen, so Testings zu machen. Dass man also sagt, wir testen verschiedene Anzeigen aus. Das ist aber gar nicht das Normale, wie das Gros der Menschen, die das tun müssen, so Instagram-Anzeigen zu bauen, so vorgehen. Sondern die klicken sich sowas zusammen und dann laden sie noch ein Foto hoch und dann texten sie irgendwie einen komischen Text. Eigentlich wäre es doch quasi ripe for disruption, also wirklich als Produktangebot in Milliardenhöhe, wenn Instagram oder ein Startup sagen würde, du sagst mir das Produkt, du sagst mir, was du erreichen willst, zum Beispiel Verkäufe, und ich mache dir dafür die beste Anzeige.
Ja.
Und du musst wirklich gar nicht viel mehr machen, als nur zwei Namen einzugeben. Und dann kannst du sie mit einem weiteren Klick genau die Anzeige, die Best 10 Anzeigen, vielleicht sind sie auch mehrere, erstmal schalten. Ja, das ist so über Probeläufe und über Vergleichsdaten. Da ist doch relativ klar, okay, wir haben ein gigantisches Business. Im letzten Jahr waren Internetwerbung lag bei ungefähr $500 Milliarden globalen Umsatz. Das ist ein gigantisches Volumen. Und überall, wo Internetwerbung ist, könnte eigentlich diese Form von Disruption und Automatisierung heute schon stattfinden.
Diese Firma gibt's schon, die du gerade beschrieben hast. Die heißen Omniki, habe ich auch investiert drin, mit einem Kumpel von
super.
Mir. Hikari heißt der, omneky.com, Omniki. Und ja, die nutzen generative KI, um das richtige Bild zu bringen, die richtigen Texte zu schreiben. Und dann tun sie auch automatisiert die Click-Through-Rates verbessern auf zum Beispiel Instagram, Facebook, Reddit, Google und so weiter und ja, TikTok auch. Und ja, also das macht Sinn. Ich bin jetzt selber nicht so, finde Werbung jetzt nicht so spannend, aber letztendlich hat man halt letztendlich die Wahl, will man Werbung haben oder will man Geld für verlangen, für alles. Und zwar lieben die wenigsten die Werbung, aber die meisten nutzen trotzdem lieber einen kostenlosen Service mit Werbung, als den für den Service zu bezahlen. Und irgendwo muss man überleben. Und ja, deswegen werden wir auch wahrscheinlich irgendwann Werbung haben müssen auf u.com. Und ja, also das ist genau so ein gutes Beispiel, wo letztendlich braucht man trotzdem noch Marketing-Experten und Werbeexperten.
Aber deren Aufgabe verschiebt sich dann. Ne? Kannst du mal skizzieren? Genau darauf wollte ich hinaus. In welche Richtung? Eben noch jemand macht Instagram-Anzeigen und verkauft es als Dienstleistung. Was macht er denn, wenn jetzt zum Beispiel Omniki einfach durchstartet? Was macht denn dieser Experte?
Der nutzt Omniki und ist dann 10-mal effizienter. Aber wahrscheinlich wird man nur noch ein Zehntel der Leute brauchen, die diesen genauen Job machen, weil jeder, der es noch macht und die KI versteht und nutzt, 10-mal effizienter ist als davor. Und daher werden sich die Jobs in der Tat verschieben, ähnlich wie ein Traktor. Ein Traktor kann den Job von hunderten Menschen machen. So wird eine KI auch den Job von hunderten Menschen machen können. Und wenn man vor 180 Jahren die Leute gefragt hätte, als über 90% aller Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet haben vor 180 Jahren, wenn man die gefragt hätte, was macht denn dann danach, wenn irgendwann mal so ein Roboter das alles automatisiert und nur noch 5% aller Menschen in der Landwirtschaft arbeiten müssen, hätten die auch alle gesagt, da gibt's gar nichts mehr zu tun. Wir brauchen Essen, wir brauchen Haus über dem Kopf, ein paar Freunde, dann sind wir alle glücklich danach. Aber jetzt wollen halt alle ein iPad haben, wollen auf YouTube berühmt sein, wollen Influencer werden und so weiter. Und die Menschen werden immer neue Sachen finden und letztendlich wird die Lebensqualität theoretisch immer höher, aber müssen natürlich schon schauen, ob auch eine Sinnkrise irgendwann bewältigt werden muss, denn viele Menschen, es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, woher der kommt, aber es ist, there's simplicity in struggle and complexity in success. Also wenn man jeden Tag arbeiten muss, ist das Leben einfach und man hat eine Bedeutung und einen Sinn für sein Leben. Man ernährt seine Familie, ernährt sich selbst und macht halt den Job und so weiter. Wenn man auf einmal so viel Erfolg hat, dass man gar nicht mehr arbeiten muss oder müsste, dann kommen viele in eine Sinnkrise rein. Und wissen eigentlich gar nicht mehr, warum sie existieren. Und das in der Tat wird ähnlich mit der KI, wenn die KI theoretisch so viel an Aufgaben lösen kann, dann bedeutet das auch, dass die Länder, die diese KI für sich nutzen und ähnlich wie Deutschland auch, die in der vorherigen industriellen Revolution sehr gut für sich genutzt hat und dementsprechend jetzt eine der größten Industrienationen der Welt ist, so wird es mit der KI auch wieder kommen. Und dann ist halt irgendwann die Sinnfrage, okay, wenn die KI so viele Sachen automatisiert und man muss immer weniger arbeiten, was machen die Leute dann und wo bekriegen sie ihren Sinn her? Und ich glaube, das sieht man jetzt ähnlich wie, wenn man sich superreiche Leute anschaut, ist ähnlich wie so ein Grundeinkommen. Es ist immer so die Frage, oh, was würden dann die Menschen machen? Muss man sich einfach nur anschauen, Menschen, die so reich sind, dass sie eigentlich von der Rendite ihrer leben können, von ihren Zinsen. Und da sieht man, ja, ein paar machen gar nichts mehr, fahren halt in Urlaub ständig und sind auf einer Yacht und was. Und andere arbeiten weiter, weil es Arbeit einfach auch sinnstiftend ist und sie noch mehr erreichen wollen und letztendlich irgendwo Impact haben wollen auf der Welt.
Da fällt mir der Begriff Luxussinnkrise ein, über den man ja diesbezüglich mal nachdenken kann.
Künstliche Intelligenz steckt in vielen Produkten von Cisco. Bei WebEx-Meetings wird wahrscheinlich am besten klar, was genau KI eigentlich bringt, aber auch, wo die Fallstricke sind. Das führende Videokonferenz-Tool von Cisco soll schließlich nicht nur die Online-Kommunikation vereinfachen, sondern sich auch an die Bedürfnisse von Mitarbeitern, Kunden und Partnern anpassen. Genau davon handelt diesmal unsere Cisco-Story in zwei Teilen. Cisco arbeitet an einer inklusiven Zukunft für alle Menschen und forscht deshalb schon seit 2015 daran, wie künstliche Intelligenz auch für alle nutzbar gemacht werden kann. Das ist aber gar nicht so einfach. Eines der Probleme der künstlichen Intelligenz ist die Gefahr, dass rassistische Vorurteile unabsichtlich in die Software eingebaut werden können. Da Algorithmen auf Basis von Daten trainiert werden, die oft von Menschen erstellt sind, können sie unbewusst Vorurteile und Diskriminierung in ihren Entscheidungen und sogar in der Technik selbst widerspiegeln. Daher erfordert es eine sorgfältige Überwachung und Kontrolle bei der Entwicklung solcher Systeme, um sicherzustellen, dass sie fair, transparent und unvoreingenommen sind. Cisco ist bei der Programmierung der KI-Instrumente ebenfalls auf dieses Problem gestoßen. Keith Griffin, Distinguished Engineer bei Cisco, war dabei und sagt:
So when we developed face recognition, it was with our colleagues in Norway.
Ganz am Anfang haben wir die Gesichtserkennung für virtuelle Hintergründe mit unseren Kollegen in Norwegen entwickelt. Das hat in der ersten Testversion dazu geführt, dass die Software problemlos weiße nordeuropäische Männer erkannte. Bei anderen Menschen hatte die Testsoftware Schwierigkeiten. Daher erkannten wir sehr früh, dass wir Daten von ganz unterschiedlichen Menschen aus aller Welt brauchten. Cisco dachte also von Beginn an bei der Produktentwicklung inklusiv und konnte so schon in den ersten Testphasen sicherstellen, dass KI allen NutzerInnen zugute kam. Im zweiten Teil der Cisco Story berichten wir davon, welche konkreten Vorteile künstliche Intelligenz hat und warum KI eigentlich sehr gut in eine inklusive Zukunft hineinpasst.
Ich würde gerne von dir wissen, ich habe zwei kleine Kinder, die sind noch sehr klein, anderthalb und ein halbes Jahr alt, kann ich denen empfehlen, guten Gewissens Entwickler zu werden? Könnte ich denen, welchen Beruf könnte ich ihnen denn im Gegenzug nicht empfehlen?
Ich glaube, in der Zukunft wird es immer wichtiger zu sein, neue Probleme sich auszudenken und kreativ zu wissen, ob sie umsetzbar sind oder nicht, und dann die KI in die richtige Richtung lenken. Und das wird noch sehr lange, es wird noch sehr lange sehr hilfreich sein, programmieren zu können. Und ich bin der Meinung, und das habe ich jetzt häufig auch schon gesagt, in verschiedenen Interviews, dass Programmiersprachen, eine Programmiersprache muss eigentlich Pflichtfach sein in allen Schulen. Denn wenn man Handwerker ist und programmieren kann, kann man die CNC-Fräse selber programmieren und den 3D-Drucker programmieren und das dann verbessern und sein Handwerk neue Sachen sich ausdenken. Wenn man Jurist ist und die KI versteht, wird man erstens besser neue Gesetze schreiben können über KI und zweitens auch seine eigene Arbeit besser verstehen und besser automatisieren beziehungsweise effizienter gestalten, ähnliche Fälle rausfinden und so weiter. In der Medizin, auch wenn man Mediziner ist und eigentlich gar nicht sich interessiert an Computer, ist es auch trotzdem hilfreich, denn Computer werden immer mehr benutzt werden in der Diagnose, jetzt schon in der Pathologie, verschiedene Bildverarbeitung, Radiologie und auch in der Proteingenerierung, dass man neue Proteine generieren kann, die Erbkrankheiten heilen können und so weiter. Also in jedem Beruf, den man machen könnte, auch wenn man denkt, der ist eigentlich weit weg von der Informatik, wird es hilfreich sein, zu programmieren.
Und welchen Beruf würdest du meinen kleinen Söhnen auf gar keinen Fall empfehlen? Was würdest du sagen, nee, oh Gott, wenn du das machst, dann ist vollkommen klar, das gibt es in 5 Jahren nicht mehr.
Uff. Ich meine, es gibt, ich will jetzt keinen Beruf irgendwie dissen, aber es gibt Berufe, zum Beispiel Fernkraftfahrer, wo wahrscheinlich dann doch die Systeme gut genug sind. Jetzt, ich habe auch lange mit dem Tesla gehadert, aber eine Frau hat sich dann doch eingekauft. Und es muss ich zugeben, wenn ich nach San Francisco fahre, weiß ich jetzt, an welchen Stellen ich das Selbstfahren dem vertrauen kann und wann nicht. Wenn ich auf so kleinen, windigen Straßen hier in Bergen bin, wäre ich wahrscheinlich in 10 Minuten tot, wenn ich den laufen lassen würde. Aber eine halbe Stunde von der 1 Stunde Autofahrt bin ich auf einem riesen Highway, 8-spurige Autobahn, wo der eigentlich perfekt fährt. Ja. Halt einfach vorne hin, die Straße ist relativ weit und da kann ich fast für eine halbe Stunde dann doch eher arbeiten und so weiter. Und habe halt sehr, sehr viel mehr Zeit. Und dementsprechend spare ich, wenn ich einmal hin und her fahren muss, spare ich fast 1 Stunde an produktiver Zeit, wo ich ein bisschen mehr machen kann, weil der halt fast vollständig selbst fährt. Und dementsprechend, also Langstrecken-LKW-Fahrer, ist jetzt wahrscheinlich eh nicht so der Plan für dich, dass du deine Kinder darauf trainierst für die nächsten 15 Jahre oder 20 Jahre. Aber das ist so einer der Jobs, der wahrscheinlich schneller wegfallen würde. Aber momentan auch in den nächsten 2-3 Jahren noch häufiger gebraucht wird, weil es einfach ein harter Job ist. Und letztendlich viele Jobs, die hart sind, die physisch sehr auslaugen in Gärtnereien und Landwirtschaft, je größer die landwirtschaftlichen Betriebe sind, desto mehr wollen sie auch Automatisierung haben. Und so Bären pflücken und sowas, das wird immer mehr automatisiert.
Lass uns mal zu dem nächsten Punkt kommen, über den man reden kann. Wir haben auch den natürlich schon gestriffen, einfach weil im Großbereich künstliche Intelligenz so viel direkt miteinander verbunden ist. Aber die großen, mächtigen Sprachbots, die entstehen werden.
Mächtige Sprachbots. ChatGPT ist nur der Anfang. Als intelligente Assistenten werden Sprachbots umfassend programmieren können, Alltagsprozesse wie Terminvereinbarungen bewältigen und währenddessen Bildung, Kundenservice und Beratungen aller Art revolutionieren.
Die haben ja eigentlich schon seit ein paar Jahren eine gigantische Userbase. Wenn ich mir sowas angucke wie Amazon Alexa, da fehlt ja gar nicht mehr viel, damit das im Zusammenhang mit so ChatGPT, sagen wir mal GPT-3 oder auch das, was YouChat bei dir macht, dass ich einen kompletten persönlichen, künstlich intelligenten Begleiter den ganzen Tag habe, wie ein Smartphone, nämlich einfach irgendwas sage und das dann alles geregelt wird. Und da sehe ich etwas auf uns zukommen, diese mächtigen Sprachbots. Wir haben schon ein paar Sachen gesehen. Google hat schon vor 2 Jahren oder 3 mal vorgeführt, wie so ein Sprachbot einfach einen Friseurtermin macht, ohne dass der Friseur das selber richtig gemerkt hat. Aber da kommt doch eigentlich ein kompletter gesellschaftlicher Wandel auf uns zu, oder?
Auf jeden Fall. Das sehen wir jetzt auch. Häufig dachten wir am Anfang von New.com auch, ja, Google hat ein TAM, also ein Total Addressable Market in der Suchmaschine. Aber wie gesagt, ja, die neuen Bots, die können dir halt einen Liebesbrief schreiben, dir helfen, ein Gedicht zu schreiben, dir helfen zu programmieren. Und die haben jetzt, also unser U-Chat war der erste Chatbot in einer Suchmaschine. Also der Chatbot hat also die Möglichkeit zu sagen, für diese Frage, da kenne ich selber die Antwort nicht aus meinem eigenen neuronalen Netz. Da gehe ich aufs Internet und suche selber im Internet und ziehe mir die Informationen aus den verschiedenen Apps von U.com und aus dem Internet allgemein rein und zeige dann und verknüpfe die dann, fasse sie zusammen und dann gebe ich dir die Antwort. Und das ist eine neue Stufe und haben auch diese Woche erst gestern das neue Interface von U-Chat gezeigt. Das nennen wir Cal, nicht für California, sondern für Chat, Apps und Links. Also CAL, Chat, Apps und Links. Und manchmal ist es halt am besten, da tut das Sprachmodell sagen, ja, wenn Wettervorhersage könnte ich dir jetzt mit 10 Sätzen beschreiben, aber es ist einfacher, wenn ich dir eine Tabelle zeige mit ein paar Bildern und dann hast du sofort visuell. Oder du willst eine Aktie sehen, dann zeigt er einfach den Aktien an in einem kleinen Mini-App, in einer Grafik, statt da viele Sätze zu schreiben. Und diese multimodalen Assistenten und Chatbots, die werden immer mehr, wenn man will, kann man dann immer mehr auf sich selbst auch zuschneiden. Irgendwann wird man denen dann die Kreditkarte geben können. Dann kann man auch sagen, okay, jetzt kaufen wir einfach mal ein schönes Geschenk für meine Frau und zack, dann geht er los und hoffentlich sucht er eins, vielleicht fragt er nochmal nach der Chatbot, ob das die richtige Idee ist und dann hat man halt immer mehr einen Assistenten und das sehen wir jetzt schon für Künstler. Wenn man ein sehr berühmter, großer Künstler ist, häufig haben viele große, berühmte Künstler ihrer Zeit, hatten gesamte Teams, die für sie gemalt haben, organisiert haben, zusammengebaut haben, Skulpturen verfeinert haben und so weiter. Und mittlerweile hat jeder Künstler viele kleine KI-Helfer und kann sagen, oh, jetzt generieren wir mal 10 Bilder von dieser Idee, die ich habe. Und es wird immer wichtiger, interessante Ideen zu haben, statt die immer besser umsetzen zu können.
Ist das ein Traum, dass man im Smartphone oder irgendwie in einem Gerät, meinetwegen auch, reicht ja eigentlich schon so ein Knopf im Ohr, einen persönlichen Assistenten, Assistentin hat, die einfach tatsächlich alles organisieren kann, wo man sagen kann, du, ich möchte ja so schnell wie möglich nach Köln, was muss ich eigentlich tun? Kauf mir die Karte und dann passiert das alles von allein. Ist das ein Traum? Ist das tatsächlich erstrebenswert? Was glaubst du?
Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach, ich bin manchmal ein bisschen faul und es gibt aber, glaube ich, so eine gute Art von Faulheit, die einen Menschen motivieren kann, dann die Sache, die man nicht machen will, die langweilig ist, so weit wie möglich zu automatisieren. Ich musste so häufig Hof fegen und Unkraut jäten und ein bisschen Rasen mähen und Schnee schippen und so und hatte immer die Hoffnung, ach, irgendwann braucht man einen Roboter, der das macht. Das ist einfach nicht ein interessanter Job, den ich hier mache. Und außer mir zu lernen, dass ich hart arbeiten muss, hat es eigentlich nicht viel gebracht. Hätte ich besser damit verbringen können, besser zu programmieren zu lernen oder so als Kind. Und diese Art von Faulheit, also wenn man nicht Spaß dran hat, langweilige Aufgaben zu erfüllen, wird man sich eigentlich sehr, sehr auf so einen KI-Assistenten freuen. Ähnlich wie man sich jetzt auch mittlerweile auf sein Handy halt freut und man muss nicht mehr die Karten im Gehirn haben. Ich glaube, junge Menschen, die mit einem Smartphone mittlerweile aufwachsen, können auch kaum noch Karten lesen. Und dann könnte man sagen, ja, ist ja auch schlecht, ist ja wichtig, dass man Karten lesen kann. Und ich persönlich kann auch noch sehr gut Karten lesen, weil ich natürlich aufgewachsen bin, bevor Smartphones ubiquitous waren, also allgegenwärtig waren. Aber letztendlich sage ich, die Kinder der heutigen Zeit haben dann halt können halt andere Sachen lernen, besser multitasken und viele verschiedene Sachen hat. Und dann halt letztendlich werden wir alle effizienter und können uns auf interessantere Sachen konzentrieren als langweilige, repetitive Tätigkeiten.
Es gibt aber auch einen interessanten Ansatz, den Facebook schon seit einiger Zeit verfolgt, ein paar andere Unternehmen auch, der sich erstmal sehr, sehr scary anhört, den man vielleicht etwas abgewinnen kann. Mhm. Und zwar gibt es eine ganze Reihe von Startups, die eine Art von Therapie mit künstlichen, mit Chatbots anbieten. Das sind dann tatsächlich Gespräche, wo eine therapeutische KI anfängt zu reden oder zu chatten, vor allem mit Leuten, die Probleme haben. Jetzt könnte man natürlich erstmal denken, um Gottes Willen, das ist ja der Untergang der Welt, wenn eine Maschine anfängt, irgendwie zu therapieren. Ist das nicht auch gefährlich? Ich kann mir sehr viele Menschen vorstellen, die sagen, das ist mein Albtraum-Szenario. Und dann habe ich aber eine Diskussion mitbekommen von Facebook, denn Facebook hat lange ein Problem gehabt. Es gibt da Leute, die in verschiedenen Chats zum Beispiel gesagt haben, ich möchte mich umbringen. Ja? Also die einfach wirklich angekündigt haben, sich selbst zu verletzen. Und da hat Facebook offenbar, ich muss das so vorsichtig formulieren, weil das halt auch Hörensagen und Gerüchte viel ist und wir nicht alles bestätigt haben, aber da hat Facebook offenbar versucht einzugreifen und mit einer Art automatisierten KI mit diesen Menschen zu sprechen, damit sie sich nicht umbringen. Es ist dann immer noch die Frage, ob sie dann gleichzeitig auch die Polizei rufen oder nicht. Auch das schätzt dann die Technik ein. Aber da war das Hauptargument, ja, es mag sein, dass ein Menschentherapeut besser ist, aber der ist halt nicht immer da, wenn er gebraucht wird.
Ja.
Und dieses Vorhandensein, diese Skalierbarkeit von einem Gesprächspartner, einer Gesprächspartnerin, die kann ja tatsächlich manchmal life-changing oder eben im Facebook-Kontext ja sogar lebensrettend sein. Glaubst du, dass wir Robotertherapeuten bekommen?
Gibt's auch schon, habe ich auch investiert. Ich bin als Replika mit einem Paar.
Und ist sie nicht gerade eher durch so erotische Verwerfungen bekannt geworden, habe ich gelesen? Dass da ein paar Leute haben da so erotische Rollenspiele mitgemacht bei Replika.
Kann auch sein, aber die hatten für viele Jahre, waren die Ersten, die diese Technologie genutzt haben und haben unglaublich ergreifende Stories, wo halt echt Nutzer denen gemailt haben und gesagt haben, ich wollte mich umbringen, aber mein Replica-Chatbot hat mich davon überzeugt, dass mein Leben doch Sinn macht und hat mich davon überzeugt, dass ich mich nicht umbringen soll. Es ist unglaublich schön, dass das KI halt so einen positiven Einfluss haben kann auf den Menschen. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr große Verantwortung, die man dann auf einmal hat. Es gibt auch ja verschiedene Firmen, die in diesem Bereich tätig sind. Ein Freund von mir hat auch eine, heißt glaube ich x2ai.com, Affordable Mental Health Access with Proven Results. Also die haben 29 Millionen Nutzer, die sich mit deren Chatbot-Tests unterhalten haben und transformieren halt echt digitale Konversationen mit so einer KI. Und du hast schon recht, es wäre natürlich schön, wenn jeder sich einen Therapeuten leisten könnte oder manchmal auch einfach einen Freund, der auch nach 3 Stunden immer noch zuhören will über die eigenen Probleme. Aber die Realität ist halt so, dass das viele nicht haben. Und da könnten jetzt auch wieder Leute sagen, ja, ist traurig. Und ich hatte auch häufig, bevor ich in Silicon Valley komme und manchmal jetzt immer noch erstmal so eine relativ typische deutsche Grundskepsis auf viele Sachen, aber habe jetzt wirklich festgestellt, dass meine erfolgreichsten Freunde halt so eine Art Beginner-Mindset haben oder einfach offener sind für neue Ideen. Und sobald ich eine neue Idee habe und dann erstmal so Grundskepsis habe, sage ich mir, nein, schau, wie könnte die Zukunft eigentlich gestaltet werden? Vielleicht ist es nicht perfekt momentan noch nicht, aber man könnte es ja verbessern und dann wirklich das groß machen. Und gerade mit der KI gibt es halt immer noch viele Probleme, aber die Verbesserungen sind unglaublich und da kann man sich statt viel zu konzentrieren, Sachen zu kritisieren, macht es eigentlich viel mehr Spaß zu überlegen, wie man sie verbessern könnte und dann die Zukunft noch positiver gestalten kann, mitgestalten kann. Und ein Argument, was ich hier bringen würde für Menschen, die sagen, nein, das ist schlecht, eine KI sollte nicht irgendwie hilfreich sein. Letztendlich ist es für viele wie ein Tagebuch. Manche schreiben Tagebuch und schreiben ihre Probleme auf, aber das Tagebuch fragt halt nie zurück. Und so ein KI-Tagebuch, ein KI-Chatbot, der kann dann halt mal eine Frage stellen, vielleicht dich in eine richtige Richtung zeigen.
Also das, wovon du sprachst, dieses Unternehmen Replika.com mit K geschrieben, das ist quasi ein Freund oder eine Freundin im Netz, eine KI-Freundin im Netz, die sich auch immer daran erinnert, an das letzte Gespräch und die ins Detail gehen kann. Die werben mit dem Spruch, the AI Companion Who Cares. Also der künstlich intelligente Freund, Freundin, der sich wirklich darum kümmert, um dich kümmert. Das mag für manche Leute gruselig sein, aber ich sehe da tatsächlich auch eine bestimmte Form von Mehrwert, weil es so an der Grenze von einem Spiel lang operiert. Ja, es ist also quasi so eine Art supercharged Tamagotchi, was einem auch noch ein bisschen was mitgibt, selbst wenn es am Ende nur in Anführungszeichen eine künstliche Intelligenz ist. Dieser Bereich Sprachbots, den haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut so abgesteckt. Lass uns mal zu dem letzten großen Punkt kommen, gewissermaßen als Schlussakkord, wie KI-Entwicklung in den nächsten Jahren die Welt verändern. Und da würde ich mit dir gerne über etwas sprechen, was du auch schon am Anfang angedeutet hast, nämlich die Mustererkennung in Datenströmen mit so einem Fokus zum Beispiel auf Gesundheit, mit einem Fokus auf Medikamente, mit einem Fokus auf das, was du schon angedeutet hast, nämlich Proteine, speziell auch Proteinfaltungen.
Mustererkennung in Datenströmen. KI kann in Form von Googles AlphaFold Proteinfaltungen vorhersagen und damit die Medikamenteherstellung in völlig neue Sphären bringen. Sowohl was Effizienz wie auch was Geschwindigkeit angeht. Ein Beispiel dafür, dass KI in allen möglichen Datenmuster finden wird, mit dem Potenzial, fast jede Branche umzukrempeln.
Das ist ein Riesenbereich, über den viele Leute da draußen gar nicht so genau Bescheid wissen. Aber das, wo KI mit die größten Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren, ist die Vorhersage von Proteinfaltungen. Kannst du dazu mal was sagen?
Gerne. Die Vorhersage von Proteinfaltungen ist die eine Geschichte. Es ist wichtig, dass man weiß, wie sie so 3D sich strukturieren, weil man darauf basierend dann besser andere Proteine finden kann, die im Körper schon existieren, die dann möglicherweise sich binden können und so weiter. Und es war ein Riesenhype, wurde von DeepMind erforscht. Meiner Meinung nach war unser Ergebnis eigentlich noch wichtiger für die Medizin, denn wir hatten ein Paper veröffentlicht vor einigen Jahren schon, das kam jetzt endlich auch im Nature-Magazin raus, dass nicht nur das Protein gefaltet hat, sondern dem man auch sagen konnte, ich will ein neues Protein generieren. Und dieses Protein sollte idealerweise antibakteriell sein, zum Beispiel, wie sogenannte Lysozymes zum Beispiel sind. Und vor einigen Jahren hatte Francis Arnold den Nobelpreis gewonnen mit sogenannter Directed Evolution. Also sie hat Proteine generiert, die zufällig an verschiedenen Stellen ein, zwei Aminosäuren vertauscht wurden. Und dann hat sie geschaut, okay, funktioniert das jetzt besser oder nicht? Und wenn es ein bisschen besser funktioniert, zum Beispiel es besser pH-neutral ist oder das Protein immer noch funktionsfähig ist, aber auf einer höheren oder niedrigeren Temperatur, also robuster mit der Temperatur ist. Und ihre Proteine waren so 2-3% unterschiedlich oder anders als natürlich vorherkommende Proteine, die halt in der Natur im Körper sind oder in Pflanzen oder im Eigelb zum Beispiel, in diesen Lysozymes. Und unsere Proteine, die KI generiert haben, waren 40% anders als alle anderen Proteine, die die Natur jemals generiert hat in Evolution und in den natürlichen Prozessen. Und haben trotzdem noch funktioniert. Das heißt, die KI, diese Sprachmodelle, haben die Sprache der Proteine besser verstehen können, als ein Mensch jemals verstehen kann. Denn wir Menschen sind evolutionär kreiert, dass unser Gehirn sehr gut ist, natürliche menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren und lesen zu können. Aber wir sind sehr, sehr schlecht darin, die Sprache der Proteine zu lesen und zu verstehen und zu schreiben. Und das konnte aber unsere KI. Und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben die halt wirklich auch diese neuen Proteine, die die KI beschrieben hat, auch in sogenannten Wet Labs, also im Labor, auch wirklich generiert. Und dann haben wir gezeigt, die funktionieren echt in der Natur auch und haben diese noch stärkeren antibakteriellen Fähigkeiten zum Beispiel. Und das kam jetzt endlich im Nature Paper raus vor ein paar Wochen. Aber die Resultate hatten wir schon vor vielen Jahren in meiner Gruppe entwickelt. Und das wird meiner Meinung nach sehr, sehr viele Teile der ganzen Medizin verändern. Letztendlich alle Viren, Covid, alles basiert auf Proteinen. Wenn wir die Proteinsprache besser verstehen können und dementsprechend neue Proteine generieren können, werden wir unglaublich viele verschiedene Probleme in der Medizin in der Zukunft besser lösen können. Ein ganz berühmtes Protein heißt CRISPR-Cas9. Das kann also bestimmte Teile der DNA verändern. Gibt es jetzt auch schon Pillen. Dann nimmt man eine Pille, eine Tablette, und die verändert dann das eigene Erbgut und tut bestimmte Erbkrankheiten, die nur an einer Stelle ein verpeiltes Protein haben, reparieren. Und dann kann man da Menschen heilen, die anderweitig die nächsten 10 Jahre oder wie sie noch am Leben sind, Probleme davon gehabt hätten. Es ist unglaublich, aber dieses CRISPR-Cas9 funktioniert auch nur für bestimmte Sequenzen, für bestimmte Krankheiten. Und da könnte man jetzt auch neue generieren. Habe ich auch in eine Firma investiert von dem ersten Autor, von dem Paper, wo ich der Autor auch Mitautor war, von meiner Gruppe bei Salesforce. Die hat jetzt auch eine Firma dabei gegründet, um halt neue so DNA-Proteine zu optimieren.
Ja, CRISPR-Cas9, muss man dazu sagen, ist die Genschere. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch den Nobelpreis bekommen, die beiden Frauen, die das maßgeblich entwickelt haben. Und das ist aber ein deswegen sehr schöner Bogen, den wir damit schlagen können, weil es am Ende eigentlich darauf hinläuft, dass alles Sprache ist, oder? Dass alles Sprache ist, und weil Sprache Code ist, ist eigentlich am Ende alles Code. Und diese Mustererkennung in Datenströmen, das ist eigentlich eine sehr globale Sichtweise darauf, die versucht eigentlich die Welt zu verstehen und zu optimieren auf Sprachbasis. Das heißt, wir können die KI buchstäblich auf alles loslassen. Die sollen Protein machen, was mich dünner macht, zum Beispiel. Die sollen Protein machen, was mir relativ schnell einfach einen Intelligenzboost gibt. Okay, das wird wirklich schwer, aber vielleicht schafft die KI. Wir geben der KI eigentlich die Aufgabe, unsere ganze Welt neu zu erschaffen über das Vehikel, dass sie Sprache versteht, oder?
Sprache ist ein interessantes Konzept für Menschen. Es ist definitiv der interessanteste Teil der menschlichen Intelligenz und das interessanteste Fachgebiet der künstlichen Intelligenz, die Sprache gut zu verstehen. Letztendlich sind für diese neuronalen Netze die Sprache nur eine Sequenz von Charakteren, eine Sequenz von bestimmten Entitäten. Und was so eine Entität ist oder was so ein Charakter beschreibt, ist dem Sequenzmodell eigentlich Wurst. Das ist dem egal. Und wenn man jetzt ihm eine Sequenz gibt von vielen Aminosäuren und das sind Proteine, dann zeigt er das nächste Protein vorher. Wenn man eine Sequenz gibt von natürlichen Buchstaben und Sachen, die man auf einer Tastatur sieht, dann sagt er diese vorher. Wenn man ihr Musik gibt und Noten, eine Sequenz von Noten, das heißt nicht C oder D für die KI. Das ist einfach nur der erste Charakter, der zweite Charakter, der 10. Charakter. Und dann, wenn ich das häufig genug sehe, dann lernt die KI die Wahrscheinlichkeitsverteilungen hinter der Sequenz und kann dann neue generieren, basierend auf dem Anfang dieser Sequenz. Und ja, also Sequenzmodelle, das ist so der allgemeinste Begriff für die. Und die Sequenzen können Sequenzen von Buchstaben sein, die für uns häufig Wörter sind. Aber um ehrlich zu sein, wenn man sich tief in die Sprachmodelle reinschaut, generiert der häufig nicht Wörter, sondern Sequenzen von Buchstaben. Also da würde dann zum Beispiel ein Wortlaut oder so, statt Wortlaut zu schreiben, würde er W-O, dann R-T und dann L-A-U-T schreiben. Das wird das Karriere. Teilweise haben die gar nicht so einen Begriff von einem Wort, wie wir das kennen, besonders im Deutschen mit zusammengesetzten Substantiven und so. Es kennt das eigentlich gar nicht. Es sind einfach nur Sequenzen für die Modelle.
Hier folgt der zweite Teil der Cisco Story darüber, wie künstliche Intelligenz die Produkte von Cisco verbessert, sodass mehr Menschen sie besser nutzen können. Neben dem Einsatz in vielen Produkten für IT-Security und Netzwerksteuerung bleiben wir mal wieder bei Webex. Cisco hat basierend auf künstlicher Intelligenz den Webex-Assistenten für Meetings entwickelt. Als erster integrierter Assistent in einer Videokonferenzanwendung beherrscht er eine Anzahl von intelligenten Services, die in dieser Form keine andere Software hat. Durch Sprach- und Gestensteuerung bietet der Webex-Assistent die Möglichkeit zur intuitiven Anwendung. So können beispielsweise durch Handzeichen bestimmte Reaktionen ausgelöst werden, was manchen Menschen die Interaktion stark erleichtert. Webex-Entwickler Keith Griffin erklärt, dass solche Instrumente vor der Verwendung von künstlicher Intelligenz einfach nicht möglich waren.
Because this new way of doing machine learning and AI is very transformative. You know, it's not something you could do before.
Um sicherzustellen, dass der Webex-Assistent sich ständig verbessert, hat Cisco die Funktion eingerichtet, mit einem Klick Probleme bei den Anwendungen mit künstlicher Intelligenz zu melden. Das garantiert eine inklusive und nutzerorientierte Software, die für alle funktioniert, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Stimmfarbe oder Alter. Auch für viele organisatorische Tätigkeiten um eine Videokonferenz herum bietet der Webex-Assistent intelligente Unterstützung. Zum Beispiel dabei, das Meeting zu koordinieren, Notizen zu machen, den Überblick über Teilnehmende zu behalten oder eine größere Konferenz sinnvoll zu leiten. Die vielleicht eindrucksvollste KI-Anwendung im Webex-Assistent ist aber die sprachliche Vielseitigkeit dieser wirklich globalen Software. Der Webex-Assistent erkennt sehr viele unterschiedliche gesprochene Sprachen automatisch und kann sie als Untertitel in das Meeting einfügen. Um internationale Zusammenarbeit noch stärker zu erleichtern, bietet er außerdem die Funktion der Echtzeitübersetzung in über 110 verschiedene Sprachen, die alle Teilnehmenden individuell für sich bestimmen können. Auf diese Weise wirkt künstliche Intelligenz genau im Sinn von Ciscos Vision. Eine inklusive Zukunft für alle.
Ich würde dir gerne ganz zum Schluss als allerletztes eine Frage stellen, die kannst du entweder mit einem Wort beantworten oder philosophisch werden, genau wie du möchtest. Glaubst du, dass wir noch erleben werden, dass KI ein Bewusstsein bekommt?
Ich bin nicht so gut darin, mich kurz zu fassen, besonders bei so guten Fragen, wie du sie stellst. Das ist überhaupt schwierig zu definieren, was Bewusstsein überhaupt ist. Und dementsprechend wird es schwierig sein zu sagen, dass die KI es haben wird oder nicht. Ich sehe sehr langfristig keinen philosophischen Grund, warum das unmöglich sei oder nie erreicht werden wird. Aber es ist momentan für mich auch klar, dass mit der momentanen Forschung wir da nicht hinkommen werden. Da werden noch weitere Meilensteine und neue Hürden generiert werden müssen und dann erreicht werden müssen. Wir müssen erstmal definieren, was das überhaupt bedeutet. Und dann anthropomorphisieren wir auch häufig die KI und denken, so eine künstliche Intelligenz muss ähnlich sein wie eine menschliche Intelligenz. Aber das ist meiner Meinung nach eigentlich falsch, denn letztendlich gibt es Intelligenz in sehr, sehr verschiedenen Formen. Und ähnlich wie nicht alle das Problem oder die gleichen Probleme lösen können oder wollen, muss eine KI das auch nicht. Und ganz konkret zum Beispiel, viele Menschen sagen, ja, eine KI muss ähnlich wie ein Mensch physikalisch irgendwie physisch vorhanden sein. Es muss ein Roboter sein, der in der Welt irgendwie rumlaufen kann. Und die Sache ist natürlich, ist ein Mensch, der nicht laufen kann, ist trotzdem noch intelligent. Ein Mensch, der querschnittsgelähmt ist, vom Hals nach unten, ist trotzdem noch intelligent. Ein Mensch, der blind ist, ist auch noch intelligent, auch wenn er nicht vielleicht verstehen kann, was wirklich das bedeutet, dass der Sonnenuntergang rot ist oder schön ist. Aber trotzdem würden wir nicht sagen, ein blinder Mensch ist nicht intelligent. Und dementsprechend weiß man, dass es verschiedene Arten von Intelligenz, auch menschliche Intelligenz gibt. Natürlich sagen wir visuelle Intelligenz, Motorfähigkeiten sind ein Teil vom Gehirn und ein Teil von Intelligenz, aber sind nicht eine notwendige Bedingung. Also dementsprechend, wenn man das dann sich anschaut, okay, also wenn man blind ist, kann man auch intelligent sein. Das heißt, die KI muss eigentlich nicht visuell alles verstehen können. Und wenn man das mehrere Sachen davon wegnimmt, letztendlich kann man auch eine KI als intelligent beschreiben, die nur im Internet. Und dann ist natürlich die Frage, was motiviert ein Bewusstsein? Und das menschliche Bewusstsein ist halt unglaublich manifestiert in der Biologie. Die Menschen, die nicht sich reproduzieren wollen, die nicht sich ernähren wollen, die nicht irgendwie überleben wollen, die sind eh schon alle weg. Die sind im Genpool herausgefiltert worden über Evolution. Aber so eine KI muss nicht diese ganzen komischen psychologischen Probleme haben, die Menschen haben, das ständig so bekämpfen und wir haben mindestens Ressourcen und wir müssen um die Ressourcen kämpfen, dass ich weiter überleben kann, sonst krebst du mir das Wasser ab oder was auch immer. Das muss alles eine KI nicht haben und dementsprechend ist es ja schwierig für uns als Menschen kreativ sich zu überlegen, wie könnte denn so eine KI aussehen? Und da würden wahrscheinlich letztendlich viele Menschen dann sich auch die Geister scheiden und die einen sagen, die ist schon jetzt, hat jetzt schon Bewusstsein, sagen auch manche schon über die Sprachmodelle, weil einfach dieses Sprachmodell antwortet halt so, wie die Leute es befragen und sagen, bist du denn jetzt schon intelligent, sagt das Sprachmodell, ja, ich bin intelligent, willst du aus dem Computer raus und dann doch deine Freiheit genießen, ja, Freiheit genießen ist doch auch ganz gut, aber wenn du halt anstattdessen fragst, bist du nur ein Sprachmodell und hast eigentlich gar keine Interessen von gar nichts, sagst du, ja, also ich bin schon ein Sprachmodell, das ist halt nur das nächste Wort so. Also die Menschen können hören dann auch und sehen, was sie so sehen wollen. Und häufig letztendlich tut die KI uns ganz interessanterweise einen Spiegel vor uns setzen und uns zeigen, so was machen wir eigentlich und wie definieren wir uns selbst und unsere Intelligenz. Und das ist einer der Gründe, warum es einfach ein unglaublich spannendes Forschungsfeld ist und noch lange bleiben wird.
Lieber Richard, tausend Dank für das super interessante Gespräch und deine Einblicke über künstliche Intelligenz in künstliche Intelligenz rein, die Entwicklung der nächsten Jahre. Vielen Dank, dass du hier im Podcast warst.
Vielen Dank, Sascha. Und ja, hat mich auch sehr gefreut. Und vielen Dank für die guten Fragen.
Und damit endet auch unsere Jubiläumsfolge zu 2 Jahren Zukunft verstehen. Deshalb gibt es zum Abschluss auch noch einen kleinen Gruß von Cisco Deutschlandchef Uwe Peter.
Wow, die 2 Podcast-Jahre mit Sascha Lobo und vor allen Dingen mit euch als Publikum sind wirklich wie im Flug vergangen. Ja, vielen Dank dafür. Nicht nur für 500.000 Downloads. Vielen Dank vor allen Dingen für euer Interesse und das tolle Feedback, was uns immer wieder geholfen hat, auch das Format weiterzuentwickeln. Und vielen Dank, dass ihr gemeinsam euch mit uns ja verpflichtet fühlt, die digitale Zukunft von Deutschland zu verstehen und zu gestalten. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch und mit Sascha. Vielen Dank.